Deutschlandfunk Kultur Länderreport.
Die Muslimbrüderschaft gilt als einflussreichste und älteste Bewegung des politischen Islam. Sie will ja Gottesstaaten gründen, also auf Grundlage der Scharia. Auch in Deutschland soll es muslimbrudernahe Organisationen geben, das sagen zumindest die Verfassungsschützer. Allerdings hat sich hierzulande noch niemand offen zu ihnen bekannt. Aber wie gefährlich sind sie wirklich? Josef Römel hat recherchiert und seine Spurensuche beginnt in Bayern und führt bis in den Nahen Osten.
Wir sind verabredet. Hausbesuch bei Khalad Sweet, Präsident der Deutschen Muslimischen Gemeinschaft DMG, ein Verband, der mit rund 50 Moscheen verbunden ist. Eine besonders enge Bindung besteht zum Islamischen Zentrum München. Dort wurde die DMG vor bald 60 Jahren gegründet. Vereinzelt wirkten Muslimbrüder am Aufbau des Zentrums mit.
Die Muslimbrüderschaft ist in diversen Phasen politisch bekämpft worden, in den Heimatländern, aus denen diese Menschen hergekommen sind.
Sagt Khalad Sweet. Laut bayerischem Verfassungsschutz gelten DMG und das Islamische Zentrum als muslimbrudernah und daher als demokratiefeindlich. Das hält Khalad Sweet für falsch.
Wir haben uns eine Vision gegeben als deutsche muslimische Gemeinschaft, die heißt: Muslimisches Leben ist bereichernder Teil der deutschen Gesellschaft. Wir wollen, dass Muslime ihren staatsbürgerlichen Pflichten nachkommen und sich auf den unterschiedlichen Ebenen gesellschaftlich einbringen.
Verfassungsschützer behaupten, viele den Muslimbrüdern nahestehende Organisationen geben sich nach außen offen und dialogbereit, um Fuß zu fassen in der Gesellschaft. Ihr Ziel jedoch, sie wollen Deutschland in einen Gottesstaat verwandeln. Alles nur eine Verschwörungstheorie? Wir schauen uns um auf der Website des Islamischen Zentrums München. Einträge, die sich auf den Koran berufen und den Alltag regeln sollen.
Üblicherweise geht die Frau nach der Scheidung ohne die Kinder in ihr Elternhaus zurück. Durch die Mehrehe kann vor allem verwitweten oder geschiedenen Frauen eine Versorgung ermöglicht werden. Die niedrige Verbrechensrate in muslimischen Gesellschaften ist auf die Anwendung des islamischen Gesetzes zurückzuführen.
Solche Einträge lassen die Islamismusforscherin Susanne Schröter zweifeln, ob das Islamische Zentrum in München wirklich auf dem Boden des Grundgesetzes steht. Die Direktorin des Forschungszentrums Globaler Islam an der Frankfurter Goethe-Universität findet:
Eine patriarchalische Familie wird da gezeichnet, in der die Frau lediglich die Aufgaben hat, für die Kinder zu sorgen, solange sie verheiratet ist. Sie muss sich in jedem Fall ihrem Manne unterordnen. Und all das widerspricht komplett der Realität, die wir in Deutschland haben, und widerspricht auch deutschem Recht. Dieses Islamische Zentrum separiert Muslime dezidiert vom Rest der Gesellschaft.
Eine Parallelgesellschaft, in der westliche Werte haram, verboten sind, wird das gelebt? Zwei Schülerinnen und Muslime aus Bayern berichten davon.
Wir haben in jeder Klassenzimmer ein Kreuz und da hat mir ein Schüler gesagt, schau da nicht hin, das ist haram.
Das war so, wir haben gegessen und alles und dann hat der Sohn sich halt über die Schule beschwert und dass die halt auch Weihnachten feiern und Ostern und solche Sachen. Dann hat der Vater gesagt, ja, dann sag doch einfach deine Meinung, dass es dir nicht passt.
Trägt auch das Islamische Zentrum in München mit seiner Internetseite zu einem solchen Denken bei? Khalad Sweet verurteilt es, wenn Nichtmuslime abgewertet werden, und er verspricht, die Webseite werde heutigen Maßstäben angepasst.
Wir haben mit den Verantwortlichen im Zentrum diskutiert. Ist das noch überhaupt eure Position? Und da haben die selber gesagt, nee, aber wir haben nie Zeit gehabt, uns nochmal damit zu beschäftigen. Und das ist vor 20 Jahren ins Internet gekommen.
Offen und dialogbereit gibt sich auch ein junger Münchner, Taha Ali Zaidan. Er ist schon mit Personen aufgetreten, die von Verfassungsschützern als muslimbrudernah eingestuft werden. Zaidan ist Mitbegründer mehrerer Vereine. Sie setzen sich zum Beispiel für den Dialog zwischen Muslimen und Nichtmuslimen in München ein. Auf dem YouTube-Kanal eines solchen Vereins ist bis Redaktionsschluss ein Video sichtbar. Hochgeladen wurde es im Dezember 2015. Das Video zeugt vom Münchenbesuch eines Gelehrten aus Saudi-Arabien, Abdullah al-Musli, der auch immer wieder in salafistischen Moscheen aufgetreten ist. Taha Ali Zaidan übersetzt die Worte des Gelehrten.
Der erste Anlass zur Freude ist, dass ein Großteil der Anwesenden Jugendlichen sind.
Wir fragen ihn, ob er den Muslimbrüdern nahesteht. Er reagiert irritiert und verweist auf Äußerungen im Bayerischen Rundfunk. 2016, als das Ende des Fastenmonats Ramadan gefeiert wurde und er ein großes Fest organisierte.
Wir sind hier geboren, aufgewachsen und wir betrachten München als unsere Heimat.
Zurück zum Video über Al-Musli. Er war viele Jahre Generalsekretär einer Unterorganisation der Islamischen Weltliga, eine missionarisch ausgerichtete Einrichtung, die weltweit eigene Büros und Kulturzentren unterhält. Islamwissenschaftler Guido Steinberg von der Stiftung Wissenschaft und Politik erklärt ihre Bedeutung.
Die Weltliga ist Anfang der 60er Jahre entstanden als Bündnis zwischen der sogenannten Wahhabiyya, also der Lehre, die in Saudi-Arabien so eine Art offizielle Staatsreligion oder zumindest eine offizielle Interpretation des Islam ist, und der Muslimbrüder.
Inzwischen würden die Muslimbrüder in der Weltliga nicht mehr eine so wichtige Rolle spielen, sagt Steinberg.
Aber die Ideologie der Weltliga ist doch weiterhin stark von diesem Bündnis geprägt. Die Weltliga vertritt vor allem die Interessen des saudi-arabischen Staates. Das ist ein Land, in dem man noch nicht einmal eine Kirche bauen darf und in dem Religionsausübung, solange es nicht die muslimische ist, und zwar die richtige muslimische, unter Strafe steht.
Wir stoßen im Internet auf ein Audio, hochgeladen 2013, ein Vortrag des Gelehrten Abdullah al-Musli vor deutschsprachigen Muslimen. Darin spricht al-Musli laut Übersetzer unter anderem über das symbolische Schlagen von Frauen.
Er sagte, wie etwas Romantisches schon fast, ja, dass du das Ende deiner Kleidung nimmst und dann deine Frau damit irgendwie, oder halt mit diesem kleinen Holzstück, mit dem wir uns die Zähne putzen, damit kann man ja niemandem wehtun oder verletzen.
Warum ist der Münchner Taha Ali Zaidan gemeinsam mit dem saudischen Gelehrten Abdullah al-Musli in München aufgetreten? Auf schriftliche Anfrage von Deutschlandfunk Kultur antwortet Zaidan unter anderem:
Dass ich mit Menschen gemeinsam auftrete, muss nicht heißen, dass ich deren Ansicht teile. Aber genau das ist es, was unsere offene Gesellschaft ausmacht. Für ihre Recherche sind sie bei mir nicht richtig, da ich die Muslimbruderschaft und Begriffe wie Islamismus, Missionierung und Terrorismus, egal wodurch motiviert, kategorisch ablehne.
Kann man einen Menschen nach seinen Kontakten beurteilen? Khalad Sweet vom Islamischen Verband DMG rät davon ab und spricht von Kontaktschuld. Heißt, ein unbescholtener Bürger wird als Extremist eingestuft, allein deshalb, weil er einen Extremisten getroffen hat.
Warum wird das nicht positiv gesehen? Warum wird nicht der Kontakt dahingehend gewertet, dass die Positionen, die der Herr Sweet vertritt, dann auf den übergehen, dem man extreme Positionen nachsagt?
Trotzdem, Verfassungsschützer stellen fest, wer sich mit wem trifft, ziehen ihre Schlüsse und registrieren strukturelle Zusammenhänge. Der Münchner Taha Ali Zaidan zum Beispiel hat einen Verein mitgegründet, der Koranwissen vermitteln will, den Deutschen Bund für den edlen Koran. Kein Beobachtungsobjekt der Sicherheitsbehörden, aber der Verein hat 2018 einen Koran-Workshop organisiert, gemeinsam mit dem Europäischen Institut für Humanwissenschaften in Frankfurt. Laut Verfassungsschutz Hessen eine muslimbrudernahe Bildungseinrichtung. Auf Anfrage bekennt sich das Institut zu den Gesetzen und Werten dieser Gesellschaft. Wie glaubwürdig aber sind solche Bekenntnisse? Bis Januar 2018 hat das Europäische Institut für Humanwissenschaften einen dreimonatigen Intensivkurs für Arabisch-Studenten ausgerichtet, gemeinsam mit dem Ministerium für religiöse Stiftungen und islamische Angelegenheiten in Kuwait. Ein Ministerium, das nach Recherchen des anerkannten Thinktanks Carnegie Middle East Center eine Vernetzung salafistisch-missionarischer Strukturen fördert.
Laut dem Artikel hat das Ministerium in Kuwait in den vergangenen Jahren eine Konferenz organisiert, zu der auch Salafisten geladen waren. Bei diesem jährlichen Treffen sei auch über die religiöse Mission gesprochen worden und wie man neue Gebiete erreichen könne.
Die muslimische Welt ist in einem großen Umbruch. Ich finde, als Muslime, die in Europa sind und die auch Freiheit genießen, dass wir auch ja, in gewisser Weise auch eine Verantwortung haben, den Leuten dort zu sagen, hört zu, ihr könnt nicht über andere Religionen einfach so hinweggehen.
Khalad Sweet vom Islamischen Verband DMG ist auch Vorsitzender des Vereins der Bildungseinrichtung Europäisches Institut für Humanwissenschaften. Er verteidigt den Kurs mit dem Ministerium, es seien nur eine Handvoll Studenten gewesen, überhaupt sei es rein um die arabische Sprache gegangen.
Nicht jeder hat die Gelegenheit, in einem arabischen Land 3 Monate zu leben.
Was Khalad Sweet bisher nicht wusste, laut Verfassungsschutz Baden-Württemberg finanzierte das Ministerium in Kuwait eine Firma, die 2014 ein Gelände in Fellbach-Öffingen erworben hatte. Die Frankfurter Islamismusforscherin Susanne Schröter.
Unter anderem ist es aufgefallen, als einer der Mitfinanziers eines Zentrums in Baden-Württemberg, eines salafistischen Zentrums.
Durch den Einsatz der Sicherheitsbehörden konnte der Aufbau des Zentrums gestoppt werden.
Josef Römel über den Einfluss der Muslimbrüder zum Beispiel in München. Wir haben ja eben schon die Warnungen der Islamismusforscherin Susanne Schröter gehört. Die Professorin und Hochschullehrerin ist Leiterin des Frankfurter Forschungszentrums Globaler Islam. Wie gehen wir mit diesen Formen des extremen Islamismus um? Das habe ich sie gefragt. Ist Prävention möglich?
Ich glaube, wir müssen sehr viel stärker im Bereich der Primärprävention arbeiten. Das heißt, in der Prävention, die beispielsweise in Schulen alle Kinder und Jugendliche anspricht. Auch nicht nur muslimische Kinder und Jugendliche, das wäre verfehlt, sondern grundsätzlich müsste die Resilienz von Kindern und Jugendlichen gestärkt werden gegenüber Einflüsterern aus radikalen Milieus. Und diese Einflüsterer müssen ja noch nicht mehr islamistisch sein. Wir haben ja auch rechtsradikale Milieus in bestimmten Teilen der Bundesrepublik stärker als in anderen. Aber grundsätzlich gilt es eigentlich, Demokratiefähigkeit, Reflexionsfähigkeit zu stärken, Jugendliche auch zu empowern, dass sie das vielleicht gar nicht mehr nötig haben, sich solchen Gruppen anzuschließen. Weil das ist natürlich einer der Gründe, weshalb diese Szenen wachsen, ist, weil es dort so einfach ist, für Jugendliche Anerkennung zu bekommen. Also ich würde sagen, die Primärprävention, darauf muss man ganz stark setzen. Und da ist noch viel zu tun, weil bis jetzt gibt es meiner Meinung nach wenig überzeugende Konzepte in der Prävention. Und es gibt ein großes Durcheinander. Jeder, vor allem natürlich NGOs, die sich da irgendwie Geld verdienen wollen, die schnitzen da schnell mal irgendein Programm zurecht und gehen dann auf den Markt. Das ist recht unübersichtlich geworden mittlerweile. Und nicht alles, was Prävention verspricht, ist auch Prävention.
Was wäre denn dann ein Konzept für Sie? Also ich gucke mir jetzt gerade mal die Bundesrepublik an, auch den Föderalismus. Das ist ja auch nicht immer förderlich, wenn man so nach einer ganzheitlichen Methode Ausschau hält, wie Sie das tun. Was müsste passieren oder was würden Sie erwarten staatlicherseits?
Das ist natürlich eine Frage, ob das eher zentralistisch passieren sollte. Da gibt es gute Argumente für, dass dann nicht jeder macht, was er denkt, sondern dass man tatsächlich mal ein paar Experten zusammenholt, die ein bundesweites Konzept schreiben. Aber grundsätzlich hakt es meiner Meinung nach daran, dass das Moment der radikalen Ideologie viel zu wenig betrachtet wird. Wir haben sehr viele Anbieter, die setzen auf Antirassismus, Antidiskriminierung. Das ist sehr beliebt in der Hoffnung, dass wenn Muslime sich besser fühlen, dass sie dann weniger stark anfällig sind für Radikalisierung. Das hat sich nicht als sonderlich erfolgreich erwiesen. Vielfach hat man probiert, mit Moscheegemeinden zusammenzuarbeiten. Das ist nahezu vollständig gescheitert, weil die Moscheegemeinschaften wenig Interesse haben, in diesem Bereich zu arbeiten, auch weil sie selber zum Teil unklare Grenzen haben zu Salafisten.
Und das ist schon ziemlich harsch, was Sie sagen, dass die Moscheen nicht in der Lage sind. Das muss einen ja beunruhigen, das Bild, was Sie skizzieren.
Naja, das kann einen beunruhigen. Aber zunächst mal muss man sagen, die Aufgabe von Moscheen ist ja sowieso nicht, sich in diesem Bereich jetzt zu engagieren. Die Aufgabe von Moscheegemeinden ist, religiöse Dienstleistungen anzubieten. Und das machen die Moscheegemeinden. Und darüber hinaus sind sie in der Regel auch Rückzugsorte für Muslime mit Migrationshintergrund, die jetzt einfach mal in ihrem eigenen Kollektiv sein wollen. Wenn sie jetzt beispielsweise in eine türkische Moschee gehen, dann ist das dort auch ein Stück Türkei, sehr heimelig, mit türkischem Essen und die alten Männer werden hofiert und werden geachtet, so ganz anders als bei uns in der Gesellschaft. Das ist also so ein Stück Heimat in Deutschland. Dazu kommt natürlich, und das ist dann eher bedenklich natürlich auch, Moscheegemeinschaften sind häufig sehr, sehr konservativ, was ihr Islamverständnis betrifft. Und das ist nicht immer förderlich, weder für die Integration noch für die Prävention.
Was würden Sie denn dann fordern? Also so eine Art Taskforce, will ich das mal irgendwie so salopp nennen, aufgehängt im Bildungsministerium oder?
Ja, also ich würde sagen, das ist eine zentrale Aufgabe der entweder des Bildungsministeriums auf einer Bundesebene oder zumindest der Kultusministerien auf Länderebene, die sich des Problems annehmen muss. Und es gibt einige gute Ansätze. Es gibt auf kommunaler Ebene, ja, man kann es Taskforce nennen, man kann es aber auch Kompetenzgruppen nennen. Das heißt, das sind Gruppen aus Sozialarbeitern bestehend, Lehrern, Lehrerinnen, Vertretern der Behörden, auch der Polizei und zum Teil auch zivilgesellschaftlicher Organisationen. Auch Migranten-Selbstorganisationen, die sitzen an einem Tisch und bleiben zumindest im Gespräch und verständigen sich über solche Probleme. Das ist ein guter Ansatz. Damit ist es allerdings nicht getan. Darüber hinaus bin ich der Meinung, dass, und das wächst den Schulen nun natürlich zwangsläufig zu, dass man in den Schulen wirklich im Curricular verankert, dass da Programme entwickelt werden müssen, die Demokratiefähigkeit, Reflexionsfähigkeit, Toleranzfähigkeit, all diese Dinge unter Kindern und Jugendlichen stärkt, weil das scheint mir das Wichtigste zu sein, was man Radikalisierung entgegensetzen kann. Und dabei natürlich auch eine Auseinandersetzung mit radikalen Ideologien, mit nationalistischen, mit rassistischen, mit islamistischen Ideologien, damit Kinder und Jugendliche auch erkennen, was ist da eigentlich falsch dran.
Also wie immer gibt es nicht den einfachen Weg. Vielen
Nein,
Dank.
Natürlich nicht.
Vielen Dank für das Gespräch, Frau Schritte.
Ja, bitte.